Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu begrüßt sie Michael Köhler. An der Berliner Staatsoper unter den Linden. Da gab es eine selten gespielte Oper von Sergei Prokofjew, Die Verlobung im Kloster. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Daniel Barenboim, Bühne und Regie, wie bei ihm fast immer, aus einer Hand Dmitri Tschernjakow. Und der ist ein begehrter und produktiver Bühnenarbeiter, mit großem Herz für das russische Repertoire. Wie lyrisch, wie komisch diese Oper ist, hören wir hier. Ein Ausschnitt aus Prokofjews lyrisch-komischer Oper »Die Verlobung im Kloster«. Grund für uns, mit der Kollegin Julia Spinola zu sprechen, die sich die Premiere gestern Abend in der Berliner Staatsoper unter den Linden angesehen hat, Frau Spinola. Ich kannte bislang diese Oper nicht, das klingt in der Tat sehr lyrisch. Helfen Sie mir, was ist »Verlobung im Kloster« für eine Oper?
Also das Stück steht auf den ersten Blick wirklich in dieser Buffer-Tradition, dieser Verwechslungs- und Verkleidungskomödien, bei denen man immer Mühe hat, im Intrigengewirr dieses permanenten Wechsels der Identitäten nicht den Überblick zu verlieren. Das Libretto hat Mira Mendelssohn, Prokofjews zweite Ehefrau, geschrieben nach einer erfolgreichen Komödie des irischen Dichters Richard Brinsley Sheridan. Und diese Maskerade, bei der es um was sonst natürlich um die Liebe geht, spielt denn auch sinnigerweise mitten im Karneval im exotischen Sevilla. Aber bei Prokofjew steht tatsächlich das Lyrische im Vordergrund. Wir haben es eben gehört im Duett des ersten Liebespaares. Verraten sei schon, dass es nicht weniger als drei Paare am Ende sind, die schließlich getraut werden. Aber gleichzeitig ist dieser Lyrismus, der wirklich mit zum Schönsten zählt, das Prokofjew komponiert hat, diese lyrischen Erfüllungszustände also sind wie immer bei Prokofjew nicht so einfach zu haben, sondern sie sind dem Grotesken und dem Absurden abgetrotzt. Das ist also so eine verzweifelte, getriebene, besessene Suche nach dem Glück, das aber immer erst in der Maskerade im Abgedrehten aufscheint. Prokofjew hat ja auch diese drastische, durchgeknallte Seite, diese Zustände eines völligen Außer-sich-Seins. Und die gibt es in dieser Oper auch, zum Beispiel im Chor der betrunkenen Mönche am Ende.
Also die Glückssucher sind immer auch abgründig gelehnt, auch gelegentlich über Leichen. Wir hören den Chor der betrunkenen Mönche. Ja, das muss man einfach mal genießen. Singende, betrunkene russische Mönche, Liebespaare. Frau Spinola, was ist das für ein sonderbares Kloster? Was macht Regisseur Tschernjakow aus dieser doch recht, ja, albernen Geschichte?
Ja, Mönche gibt es natürlich auf Tschernjakows Bühne gar nicht, denn Tschernjakow erfindet eine rahmende Meta-Handlung. Er packt diesen Haufen Irrer, die da in Sevilla Versteck spielen, in einen Lebenshilfekurs der anonymen Opernsüchtigen. Ein Probenraum, in dem die alten Staatsopernstühle, die ausrangierten, herumstehen, ist dann das einzige Bühnenbild, von ihm gebaut auch, Tschernjakow. Und der Kursleiter schreibt das Thema der Sitzung auf eine Flipchart: Wir erfinden eine Oper, nämlich Prokofjews Verlobung im Kloster. Das Personal besteht dann aus übersättigten Operngängern, einer abgehalfterten Diva, die ihren Abstieg verarbeiten muss, einem ausgebrannten Opernkritiker, dem nichts mehr einfällt, einem verhinderten Tenor und so weiter. Das ist zunächst wirklich sehr komisch, weil Tscherniakow diese Typen in seiner Personenregie wirklich ganz toll herausarbeitet.
Lebenshilfe für Opernsüchtige. Man hat den Eindruck, dieses Stück, das ja aus dem Kriegsjahr 41 stammt, sei für unsere Zeit, also über Kunst, über Kunst. Sie haben gesagt, zunächst funktioniert der Abend, denn es fängt lyrisch an. Gerade hat man gehört, da wird es schon ein bisschen industriell, rhythmischer. Gibt es da auch mal Wendungen?
Ja, eine Wendung gibt es am Schluss. Am Anfang, das ist ein bisschen das Problem, oder die meiste Zeit des Abends über gibt es auch Spannungslöcher. Das hängt auch ein bisschen mit der Größe des Hauses zusammen, denn diese ganze Inszenierung hat eigentlich einen kammerspielartigen Charakter. Man müsste ganz dicht an den Figuren dran sein, um die vielen kleinen Dramen, die sich zwischen diesen Therapieopfern dann abspielen, en Detail verfolgen zu können. Und so steigt man irgendwann aber aus, weil man einfach nicht mehr folgen kann. Die Gesamtentwicklung ist aber wieder sehr stimmig, denn also während da auf einer Leinwand zum Beispiel Videoclips Reklame machen für ein opernfreies Leben, sieht man, wie die Teilnehmer dieses Kurses in diesem hermetischen Raum einander immer mehr zerfleischen. Und dann stürzen sie sich irgendwann auf den Therapieleiter, fesseln und knebeln ihn. Und ganz am Ende bricht sich dann als ein geträumtes oder ein halluziniertes Ende diese mühsam verdrängte Opernwelt mit all ihrer Maskerade, ihrer Buntheit und so weiter Bahn.
Passt das alles gut zur Musik von Prokofjew? Also hat Daniel Barenboim das im Griff?
Absolut. Also es liegt ihm erstaunlicherweise wirklich sehr. Vor allem die lyrischen Passagen spielt die Staatskapelle unter seiner Leitung mit unglaublichem Zauber, transparent, duftig, so Sommernachtstraum verwunschen. Und diese getriebene, exzentrische Seite, die hätte man vielleicht noch ein bisschen stärker zuspitzen können. Aber vor allem harmoniert das Orchester wunderbar mit einem wirklich überragenden, prächtigen Sängerensemble. Also von dem man jetzt am liebsten keine Zeit, ist klar, aber jeden Einzelnen aufzählen würde. Vielleicht stellvertretend wenigstens die Sopranistin Aida Garifulina und die Mezzosopranistin Ann Gorjatschowa, die muss man nennen, die sind beide phänomenal.
Hat dieser Lebenshilfekurs für Opernsüchtige was mit unserer Zeit zu tun, also mit Ihnen und mir?
Ja, absolut. Also ich meine, zeitlos ist diese Maskerade der Gefühle, das Versteckspiel um Sein und Scheinen und die verdrängten Sehnsüchte, das ist zeitlos. Und dieser Konditionierungsdruck, der in diesem Coaching-Kurs da ersichtlich wird, also wo die Wünsche wegtherapiert werden sollen und dann doch wieder durchbrechen, das finde ich auch ziemlich aktuell.
Die Verlobung im Kloster. Julia Spinola sah diese wenig gespielte Oper von Sergei Prokofjew an der Lindenoper unter Daniel Barenboim am Pult und Sergei Tscherniakow am regieführenden Pult sozusagen der Bühne und Regie eingerichtet hat. Wir wechseln zur Sprechbühne und kommen zum Theater. Es gab eine Zeit, da sagen wir, war ein neuer Roman von Peter Handke oder Thomas Bernhard oder Friedrich Dürrenmatt gar eine Sensation. Man wartete darauf. So war das auch noch 1985, als Justiz von Friedrich Dürrenmatt erschien. Ein Roman, dessen Vorarbeiten bis auf die 50er Jahre zurückgehen. Der vermögende Zürcher Kantonsrat Dr. Isaac Kohler erschießt im überfüllten Restaurant du Théâtre öffentlich einen Germanistikprofessor und lässt sich kurz darauf festnehmen. Widerstandslos. Vom Gefängnis aus beauftragt dieser Multimillionär und passionierte Billardspieler dann einen Anwalt, der seinen Fall unter der Annahme, er sei nicht der Mörder gewesen, dann untersuchen soll. Also, ein Roman mit Klischees über Berufsbilder, über Zürich und über Klischees und über unmögliche Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, sie lässt sich doch nur durch ein Verbrechen wiederherstellen. Mit diesen Worten eröffnet der Anwalt spät, so heißt er, sturzbetrunken, Dürrenmatts Antikriminalroman. Am Schauspielhaus Zürich, da hat sich der langjährige ehemalige Volksbühnen-Berserker und Regietheaterguru Frank Castorf des Romans angenommen und ihn bearbeitet. Christian Gampert sah das und hielt es aus.
Friedrich Dürrenmatt, der Meister des betulich schwer denkenden Kriminalromans, hat jetzt endlich einen Verwandten im Geiste gefunden. Überraschenderweise ist es Frank Castorf, der ebenso wie der Schweizer aus dem Emmental gern über die letzten Dinge nachdenkt. Darüber, dass es Gerechtigkeit hienieden nicht geben kann und die Erde irgendwann in der Hitze der Sonne zerschmilzt. Freilich geht es in Castorps Hirn auch jetzt schon mit moderater Sonneneinstrahlung relativ wirr zu. Und so ist der pathetische Theateraufguss, den er aus Dürrenmatts Roman Justiz bereitet hat, ein hochredundantes, vor sich hin kreischendes Exerzitium. Ein Mord, scheinbar ohne Motiv, führt in die Abgründe der Schweizer Gesellschaft bzw. in das Restaurant du Théâtre, das Alexander Denitsch als gigantisches Corbusier-Haus auf die Drehbühne gebaut hat. Gemeint ist aber die Kronenhalle am Bellevue, wo sich nicht nur Dürrenmatt und Frisch trafen, sondern wo auch krumme Geschäfte gemacht werden. Kantonsrat Kohler, den Robert Hungerbühler mit der gewohnten routinierten Diabolik spielt, hat den Professor Winter einfach so erschossen und sitzt nun im Knast, wo er sich endlich wohlfühlt. Nun müsste er eigentlich sagen, ich bin nicht Stiller, aber er flicht Körbe.
Ich studiere den Plato im Urtext, flechte Körbe, brauchen Sie eine Korb?
Leider nein! Die Körbe des Herrn Kantonsrat sind Meisterkörbe! Ich selbst habe ihm das Korbflechen persönlich beigebracht!
Trotz des brüllenden Beschäftigungstherapeuten hat Kohler aber Zeit, einen jungen Rechtsanwalt fürs Wiederaufnahmeverfahren zu finden, denn der Prozess wurde schludrig geführt und hat Formfehler. Natürlich wird der Mörder im zweiten Anlauf freigesprochen. Aber der Anwalt, der grandiose Alexander Scheer, gibt ihn als versoffenen, verhurten Philip Marlowe-Wiedergänger, taucht nun immer tiefer ein in ein Schweizer Waffenhandelnetzwerk, aber auch ins Rotlichtmilieu. Da ist Castorf natürlich in seinem Element. Er lässt zwei Schauspielerinnen, angeblich sind es sogar Models, als Edelhuren am Zürcher Pornokino Roland aufmarschieren. Mörder Kohler lädt zum Billard um 21:30 und spielt dann wie die gesamte Inszenierung über Bande. Die Figuren des Stücks werden ständig wie Billardkugeln gegeneinander gestoßen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ein Transvestit turnt sich durch ein Kokain-Delirium und delirant wird zunehmend auch die Aufführung, die doch eigentlich die dunklen Seiten der etablierten Gesellschaft enttarnen wollte.
Männer von Herrlich, Männer von Ewig, ein großes Wort und auch ein gutes Wort. Wir sind eine Demokratie. Das kratzt nicht so rein. Das kratzt nicht so verdammt.
Ein Problem dieses Abends ist, dass Frank Castorf ständig essayistische Belehrungstexte in die kaum vorhandene Handlung flickt. So muss der bedauernswerte Uli Jeggi gefühlte 20 Minuten über die Waffen- und Prothesenindustrie vortragen, während der Rest des Ensembles wahrscheinlich hinter der Bühne in der Kantine sitzt. Eine gewisse Häufung solcher meist zähnefletschend vorgetragener Monologe hatte den Zuschauerraum schon zur Pause halb leer geräumt. Castorf begnügt sich oft auch damit, die passende Musik anzustellen, mal als Drohkulisse, mal als heile Welt-Kitschsuppe. Dass man durch einen Mord vielleicht Gerechtigkeit schaffen kann, Kohlers Tochter wurde als Kind vergewaltigt, geht als Clou inmitten von Textgeblöke und wabernden Sounds fast unter. Nach 5,5 Stunden hat man diesen theatralischen Terroranschlag endlich überlebt. In Zürich glaubt man, man habe die Marke Castorf eingekauft. In Wahrheit ist das aber nur noch reaktionär postmodernes Stadttheater mit Livekamera und Musik.
Justiz, Überleben nach Dürrenmatt am Schauspiel Zürich, Christian Gampert. Das Dresdner Münzkabinett, es feiert seit dem Wochenende sein Bestehen, sein 500-jähriges Bestehen. Und es geht auf Herzog Georg den Bärtigen zurück, der Anfang des 16. Jahrhunderts regierte. Eine Sonderschau im Residenzschloss präsentiert über 100 Zeugnisse in Bild- und Schriftform sowie Münzen und zahlreiche andere Objekte. Besonderen Reiz hat diese Sammlung und die Ausstellung natürlich, da wir heute längst in Zeiten leben, wo, sagen wir, Internetkonzerne wie Amazon, Google, Apple ins Bezahlgeschäft eingestiegen sind oder es tun und selbst Brötchen inzwischen bargeldlos bezahlt werden können. So wie die Fahrt zum Dresdner Residenzschloss vermutlich ohnehin über eine App ausgeglichen wird. Der doppelte intrinsische Wert, der Wert des Silbers, der Wert des Goldes einerseits und der gespeicherte kulturhistorische Zeitwert in Münzen und Medaillen andererseits, macht das Thema interessant. Rainer Grund ist Leiter der Sammlung des Münzkabinetts und ihn habe ich gefragt, was zählt denn eigentlich alles so zum Dresdner Münzkabinett?
Also das Dresdner Münzkabinett gehört zu den drei großen numismatischen Sammlungen in Deutschland und steht mit an vorderer Stelle neben Berlin und München. Wir haben den Charakter einer Universalsammlung. Das heißt, es werden numismatische Objekte aus allen Zeiten und Ländern gesammelt, von der Erfindung der Münze im 7. Jahrhundert vor Christus bis zum heutigen Tag, dem Euro. Aber zur Sammlung gehören nicht nur Münzen, sondern auch Medaillen, geprägt oder gegossen, die keine Zahlungsmittel sind und die auch weiter geschaffen werden von zeitgenössischen Künstlern. Es gehören dazu Banknoten und historische Wertpapiere, Stempel für Münzen und Medaillen, Marken, Spielpfennige und auch die Münztechnik nicht zu vergessen.
Sie haben gerade beiläufig ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich von der Münze zur Medaille. Kunst und Kapital gehen auf Münzen ja einen Bund ein. Auf Münzen sind mythologische Motive, Herrscherköpfe, Währungen notiert, aber auch Anlässe. Also es ist lebendige Kunst- und Kulturgeschichte. Was für ein Bildprogramm liefert so eine Münze?
Das kann vielfältig sein. In der Zeit der Entstehung waren es im griechischen Kulturkreis Götter-, Pflanzen- und Tierdarstellung. In der römischen Welt, also in der Zeit der römischen Antike, dann die Darstellungen der Zeit der Republik und später der Kaiser. Es war ein Instrument für die Kaiser, um ihre Politik zu veröffentlichen. Also es waren, man kann das wie Flugblätter verstehen der damaligen Zeit. Bis zum letzten Winkel des Römischen Reiches ist die Propaganda mittels der Münze gedrungen. Und später haben die Herrscher sich damit ein Denkmal gesetzt, denn Münzen prägen konnte nicht jeder. Das war ein Privileg, das weltlichen und geistlichen Herrschern vorbehalten war. Und damit konnte natürlich auch in einem Land Geschichte beeinflusst werden mittels der Münze. Aber zum anderen muss man den Zweck, die Funktion als Zahlungsmittel sehen. Und je weiter der zivilisatorische Fortschritt war, der ja auch mit Wirtschaft und Handel und schließlich Fernhandel verbunden ist, umso größer war der Bedarf nach Zahlungsmitteln. Und so unterscheidet man ja die Währungsetappen. Also jetzt gehe ich vom mitteleuropäischen Raum aus, von der Pfennig über die Groschen bis hin zur Talerperiode. Taler sind die großen Silbermünzen, die nach den ersten Prägungen im böhmischen St. Joachimsthal benannt worden sind und die bis heute fort existieren. Die Talerwährung ist die längste und erfolgreichste Währung überhaupt.
Rainer Gund, ich würde gerne auf das Spezifische am Dresdner Münzkabinett in Sachsen zu sprechen kommen. Denn Ihre Sammlung hat sich gewandelt von der fürstlichen Liebhaberei zu einer Wissenschaftsdisziplin, kann man sagen.
Ja.
Wir wissen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Ihre Sammlung verbracht worden ist in die UdSSR. 1958 ist sie in die DDR zurückgekehrt. Warum ist die gerade so in Sachsen aufgeblüht?
Das hängt natürlich mit dem Silberreichtum des Landes zusammen, dem Silberbergbau im Erzgebirge, der die Grundlage für den Wohlstand und eine blühende Wirtschaft war. Natürlich nicht für jedermann. Es gab auch eine arme Schicht der Bevölkerung. Aber im Großen und Ganzen ging es dem Lande gut. Und im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Förderung sind ja auch die Münzstätten zu sehen, die in den Bergstätten gegründet worden waren. In der Zeit des späten 16. Jahrhunderts hat man dann eine Zentralisierung vorgenommen. Kurfürst August von Sachsen wollte eine zentrale Münzstätte haben und hat diese in Dresden eingerichtet. Wirtschaftliche Blüte sowie Kunstsinn des Herrschergeschlechtes der Wettiner haben in diesem Zusammenspiel dazu geführt, dass Sammlungen angelegt wurden, auch die Münzsammlung über Jahrhunderte von den Regenten ausgebaut und erweitert worden ist. Und es spielt natürlich das das sächsische Geld eine wesentliche Rolle in dieser Münzsammlung. Wir gehen davon aus, dass das Münzkabinett Dresden die weltweit größte Sammlung an sächsischen Münzen und Medaillen hat. Es hängt natürlich auch mit dem Vorhandensein von fähigen Künstlern, Stempelschneidern und so weiter zusammen, die diese wunderbaren Prägungen geschaffen haben.
Sagt Rainer Grund, der Leiter des Dresdner Münzkabinetts, zu seiner Sonderausstellung. Kunst in Deutschland zwischen den Weltkriegen, dem widmet sich seit diesem Wochenende das Kunstforum Ingelheim im Alten Rathaus unter dem Titel Vergessene Moderne. Es könnte vielleicht auch abgeblendete Moderne heißen, denn natürlich sind Otto Pankok, Anita Reh, Karl Balmer und Elfriede Lose-Wächter nicht ganz vergessen, aber eben nicht so prominent vertreten wie die älteren Stars der Malervereinigungen Brücke und Blauer Reiter. Zudem ging etwa Theodor Lux Feininger, der jüngste Sohn von Lionel Feininger, ins amerikanische Exil und verschwand gewissermaßen aus Deutschland. Nach dem Krieg drängte dann mit dem Informel eine ungegenständliche Kunst in den Vordergrund, die mit der Vergangenheit brach. So wurde eine ganze Künstlergeneration der Moderne fast vergessen. Die Internationaltage Ingelheim möchten an diese vergessene Moderne erinnern und darüber berichtet Nathalie Kurt.
Er scheint durch seine Betrachter durchzugucken, der Blick ist leer. Der Mann kniet nackt am Boden, ein Arm ist nach vorne ausgestreckt, einer nach hinten angewinkelt. Die glattpolierte Bronze Kniender von Hermann Blumenthal aus dem Jahr 1930 zeigt einen Menschen zwischen Aufbruch und Selbstaufgabe. Hermann Blumenthal gehört zu den jungen, aufstrebenden Künstlern Berlins Ende der 20er Jahre und eröffnet die Schau Vergessene Moderne. Kurator Ulrich Luckert.
Also er geht weg von einer Körperlichkeit, die etwas abbildet, hin zu einer Körperlichkeit, die in den Raum reinragt und nicht mehr Porträts darstellt, sondern archetypische Menschenfiguren.
Hermann Blumenthal ist einer der 12 Künstler, mit denen Ulrich Luckert in 5 Räumen an unbekannte Facetten der Kunst zwischen den zwei Weltkriegen erinnern möchte.
Was mir wichtig ist, ist die Tatsache, dass sich natürlich hinter jedem dieser Künstler ein persönliches Schicksal verbindet, was wir natürlich auch nicht verschweigen, aber wir wollen unter keinen Umständen, dass die Kunst überlagert wird von dem, was zum Teil jüdische Künstler erlebt haben oder eben auch die Zeit nicht überlebt haben.
Bislang war in Ausstellungen zu den 20er und 30er Jahren meist Malerei des sogenannten expressiven Realismus zu sehen. Ulrich Luckert erweitert dieses Spektrum mit spannenden Entdeckungen. Er zeigt Bildhauerei, Fotografie oder Kohlezeichnungen, wie sie Otto Pankok gleich tausendfach anfertigte. Otto Pankok verzichtet in seinem Werk völlig auf Farbe. Sein 1931 gezeichnetes Bild »Junge Zigeunerin« zeigt sein Modell in einem einfachen Kleid, schwarzen Haaren und nachdenklichem, aber noch kindlichem Blick. Nicht das Elend des Internierungslagers, sondern das Besondere jeder Person stand für ihn im Vordergrund. Nach 1933 hatte Otto Pankok Berufsverbot, machte aber als extrempolitischer Künstler trotzdem weiter, Ulrich Luckert.
Nichtsdestotrotz hat er in der Nähe eines Internierungslagers für Zigeuner mit diesen Kontakt aufgenommen, sich mit denen angefreundet und in einer Serie Zigeuner dargestellt. Damit setzt er natürlich auch wieder als Künstler ein ganz politisches, persönliches Zeichen.
Ulrich Luckert kombiniert mit leichter Hand Skulpturen und Malerei, Grafik und Aquarell. Nicht mehr als 2 Künstler bespielen zusammen die Räume des Kunstforums. Es sind sehr eigene Charaktere, die er wieder in Erinnerung ruft oder überhaupt erst auf sie aufmerksam macht. Elfriede Lose-Wächtlers Werk etwa besticht durch seine Authentizität. Sie stellt das Leben auf der Vergnügungsmeile St. Pauli dar. Abgerissene, volltrunkene Gestalten in ollen Kaschemmen. Die Malerin war Teil dieser Gesellschaft.
Wir haben ein farbiges Pastell, das Elfriede Lose-Wächtlers Gesicht zeigt und auch ihren weiblichen Körper. Und der wird umfasst von einem dunkelhäutigen Mann. Man weiß nicht, ist es eine brutale Szene, ist es eine erotische Szene. Das lässt sie offen. Und in diesem Spannungsbogen bewegt sich ihr ganzes Werk.
Ein Höhepunkt der Ausstellung ist die Serie »Verwandlungen durch Licht« von Helmar Lersky. Innerhalb von einem Jahr fertigte der ehemalige Kameramann der UFA 175 Aufnahmen von einem einzigen Modell und schuf damit das bis heute teuerste Fotobuch Deutschlands. Lersky gestaltet seine Porträts mit Licht und Schatten, modelliert wie ein Bildhauer Tiefen und Höhen in das Gesicht seines männlichen Modells, inszeniert Stimmungen. Die Auswahl der Exponate ist insgesamt unglaublich vielfältig. Mit 12 Künstlern ist die Schau aber keineswegs überladen. Die vergessene Moderne ist überragend kuratiert und lädt zum Entdecken ein, sodass sich das Kunstforum Ingelheim auch dieses Jahr wieder als exquisite Adresse empfehlen kann.
Sagt Nathalie Kurt. Die Feuilletons, sie stellen in diesen Tagen ihre ganz eigene Version der K-Frage dazu. Mehr in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel.
Ja, es geht nicht um die Frage, wer gehört ins Kanzleramt, sondern um die Frage, welche Kunst gehört ins Kanzleramt. Was dort nicht hingehört, das wissen wir mittlerweile. Bilder von Emil Nolde sind nicht die richtige Wahl, denn der Maler war überzeugter Nationalsozialist. Das beweist gerade eine Ausstellung in Berlin. Was aber könnte die beiden Nolde-Bilder ersetzen, die bis vor kurzem im Amtszimmer von Angela Merkel hingen? Die Bundeskanzlerin selbst möchte sich in Zukunft ja mit einer weißen Wand begnügen. Das findet die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung allerdings inakzeptabel. Sie hat da ein paar Empfehlungen für die Kanzlerin. In ihrer heutigen Ausgabe stellt die Zeitung ein hübsches Potpourri an möglicher Kanzleramtskunst zusammen. Lotte Lasersteins Bild »Abend über Potsdam« ist dabei, außerdem Folienbilder von Isa Genzken oder farbenfrohe Stoffskulpturen von Franz Erhard Walter. Und eines der berühmtesten Plakate von Klaus Steck. Eine gelbe Villa auf blauem Grund, dazu der Slogan »Deutsche Arbeiter, die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen«. Ein bissiger Kommentar zur Bundestagswahl 1972 war das. Klaus Stecks Reaktion auf die Sorge des bürgerlichen Lagers, die SPD werde im Falle eines Wahlsiegs Privateigentum verstaatlichen. Netter Versuch, aber ob sich Angela Merkel ausgerechnet ein Plakat des SPD-Mitglieds Klaus Steck an die Wand hängt, das dürfte dann doch bezweifelt werden. Ein Filmpreis namens Romy. Wer wäre da als Preisträgerin besser geeignet als eine Schauspielerin, die eben diese Romy schon gespielt hat? Marie Bäumer verkörperte die Schauspiellegende Romy Schneider im Schwarz-Weiß-Film »Drei Tage in Quiberon«. Für ihre schauspielerische Leistung erhält Bäumer jetzt den österreichischen Film- und Fernsehpreis Romy. »Drei Tage in Quiberon« hatte letztes Jahr auf der Berlinale Premiere. Der Film zeigt Romy Schneider wenige Monate vor ihrem Tod, schon gezeichnet vom übermäßigen Alkohol- und Medikamentenkonsum. Dass diese Rolle keine leichte war, bestätigte Marie Bäumer in ihrer Dankesrede. »Es war kompletter Irrsinn, mich da hineinzubewegen«, sagte die Schauspielerin. »Sie habe schon aufgeben wollen.« Und ausgezeichnet wurde auch der Schauspieler und Schriftsteller Joachim Meyerhoff. Er erhielt heute in Hamburg den Gustav-Gründgens-Preis. Meyerhoff sei ein herausragender Erzähler, befand die Jury. Meisterhaft beherrsche er die Kunst, Geschichten neu zu erfinden, in Szene zu setzen und den Menschen nahezubringen. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis erinnert an den 1963 verstorbenen Schauspieler und Regisseur Gustav Gründgens, der in den 50er und 60er Jahren das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg geleitet hatte. In der Stadt Saqqara, südlich von Kairo, haben die Ägypter schon vor tausenden Jahren ihre Toten bestattet. Davon zeugt jetzt einmal mehr ein Fund ägyptischer Archäologen. Sie haben in Saqqara eine über 4000 Jahre alte Grabkammer entdeckt. Dort sei damals ein hochrangiger Würdenträger bestattet worden, heißt es aus dem ägyptischen Ministerium für Altertümer. Das Grab sei zumindest teilweise gut erhalten und reich dekoriert mit bunten Reliefs und Inschriften.
Von Kultur heute war es das am Sonntag. Michael Köhler dankt für Interesse an dieser Ausgabe. Nach uns etwas später die Nachrichten um 10 nach 6 dann mit meinem Kollegen Jürgen Zuheide. Er präsentiert Ihnen die Ausgabeinformation am Abend. Ein Thema bei ihm, der Dieselskandal und ein neuer Verdacht gegen Daimler. Einen guten Abend, einen schönen Sonntag, eine gute Karwoche wünscht Michael Köhler.